Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Als Lesung will ich den Psalm, den wir gerade gesungen haben, nochmal lesen, weil mein eigentlicher Predigttext so lang ist, dass ich den zwischendurch immer ein bisschen lesen will. Aber damit wir was für den Anfang haben, wie gewohnt, hören wir Gottes Wort aus Psalm 137. An den Strömen Babylons saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An den Bäumen, die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf. Denn die, die uns dort gefangen hielten, forderten von uns, dass wir Lieder sängen. Und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien. Singt uns doch eins von den Zionsliedern. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremdem Boden? Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, dann soll meine rechte Hand erlahmen und meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben. Wenn ich nicht an dich denke, wenn ich Jerusalem nicht meine höchste Freude nenne. Gedenke, Herr, den Söhnen Edoms, den Tag Jerusalems, wie sie sprachen, zerstört, zerstört sie bis auf den Grund. Tochter Babylon, du sollst verwüstet werden. Wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast. Wohl dem, der deine Kindlein nimmt, und sie zerschmettert am Felsgestein. Könnt ihr diesen Psalm nachempfinden oder irgendwie verstehen? Gerade der Schluss ist ja unglaublich grausam und vermutlich für uns alle unglaublich schwierig. Der Psalmist ist hier wirklich am Boden zerstört. Er ist Musiker. Manche von euch sind ja auch Musiker. Er sagt, wenn ich Jerusalem vergesse, dann soll meine rechte Hand, das ist, ich vermute, er ist Rechtshänder, das ist die Hand, die er braucht, um sein Instrument zu spielen und sein Gaumen, seine Zunge soll am Gaumen kleben. Das heißt, er soll seine Gesangskunst verlieren. Er kann ja ohne Zunge nicht singen, wenn er jemals Jerusalem vergisst. Er ist in Babylon als Gefangener und beschreibt, wie er sich fühlt. Und damit ihr vielleicht ein bisschen nachvollziehen könnt, wie ein Kind Gottes so etwas singen kann, gesegnet ist, wer deine Kinder an die Wand schmeißt, damit ihr das irgendwie vielleicht ein bisschen nachvollziehen könnt, hört zu, wie es den Israeliten ergangen ist. Sie wurden von ihrer eigenen Heimat, von Jerusalem, verschleppt. König Nebukadnezar von Babylon kam nach Jerusalem und die Leute damals hatten von verschiedenen Propheten gehört, dass der kommt, dass Babylonier kommen werden und Jerusalem erobern werden als Strafe Gottes für die Schuld des Volkes, besonders für ihren Götzendienst. Sie haben eigentlich den einen wahren Gott und den allein sollen sie anbeten. Aber immer wieder wird das Volk verführt und gibt gerne nach, Götzendienst zu betreiben. Das heißt, statt den einzigen Gott zu lieben, lieben sie Dinge, die keine Götter sind. Sie werden Götzendiener und die Strafe passt. Sie werden jetzt für ihren Götzendienst von Götzendienern erobert und in ein Land voller Götzen geschleppt. Gott, sagt der Autor von 2. Könige, steckt dahinter, dass das Land Juda erobert wird. Und Nebukadnezar kommt und belagert Jerusalem. Joachim, der König von Juda, verliert gegen ihn. Er verliert sogar einen Teil von dem Schatz im Tempel, vom Gold des Tempels. Das ist Gottes Privatgold. Und das ist weg. Das ist wirklich symbolisch eine große Niederlage für die Leute. Und sie werden versklavt. Nebukadnezar nimmt Gold, er nimmt den König selbst und circa 10.000 Gefangene aus Jerusalem und Umgebung nach Babylon. Auch Daniel Daniel wird ungefähr 14 Jahre alt gewesen sein, als er gezwungen wird, nach Babylon zu gehen mit ganz vielen anderen. Und so kommen sie an, erschöpft und völlig gedemütigt und hoffnungslos, vermutlich auch mit Reue, zumindest Reue, dass sie erwischt wurden, wenn ihr versteht, wie ich meine. Vielleicht sogar mit echter Reue, dass sie Gott so beleidigt haben mit ihrem Götzendienst. Ich würde an der Stelle kurz fragen, wer von euch hat denn schon im Ausland gelebt für eine Zeit? Wer lebt aktuell im Ausland vielleicht? Ja? Also das ist etwas, das wir kennen können. Die meisten von uns waren ja auch schon mal irgendwie im Urlaub im Ausland. Ich erinnere mich sehr gut an den ersten Tag in Japan. Das war der allerlängste Tag meines Lebens. Allein die Reise hat sich angefühlt wie eine halbe Ewigkeit in diesem Flugzeug. Auf der Mitte der Strecke, irgendwo über dem Nordpol, ist mir dann gedämmert, was mir gerade passiert. Es gibt keinen Ausweg. Ich habe mein Abi gemacht, ich mache jetzt dieses FSJ in Japan, ich werde meine Freundin nie wiedersehen, gefühlt. Ja? Ein Jahr allein in Japan und da sind mir einfach nur die Tränen gekommen, weil mir klar wurde, ich kann jetzt nicht zurück. Der Flieger fliegt, egal was in mir vorgeht, bis nach Japan. Und als ich dort ankam, war alles fremd. Die Hitze hat mich erschlagen, die feuchte Luft war unglaublich anstrengend. Alles war fremd, ich konnte nichts mehr lesen, nichts mehr verstehen und kam in meine Wohnung, in die ich dann bleiben sollte. Und das Bett war im Prinzip sowas in der Art wie eine Isomatte, nur dass es einen fancy japanischen Namen hat, aber eigentlich ist das eine Isomatte auf dem Boden. Und da lag ich und war wie tot. Ich habe noch nie so fest und tief geschlafen wie an diesem ersten Tag im Ausland. So, glaube ich, erging es auch dem Daniel. Ich lese uns mal Daniel 1, Vers 1 und 2 vor. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babylon, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinear, in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Ganz wichtig, wenn wir diese Geschichte von Daniel uns zu Gemüte führen, ist, Gott steckt dahinter. Gott ist es, der Herr gab Joachim in Nebukadnezars Hand. Gott gibt aber nicht nur diesen Armen, was heißt Armen, also ein bisschen Mitleid habe ich schon mit diesem König, aber er ist wirklich selber schuld. Gott gibt nicht nur diesen König in die Hand von Nebukadnezar, sondern auch einen Teil vom Tempelgold. Das heißt, auf gewisse Art und Weise kommt Gott mit. Das sind Dinge, die die Menschen an Gottes Gegenwart erinnert. Das ist ja, was der Tempel bedeutet. Und diese Geräte sind auch aus dem Tempel. Und so kommt Gott ein bisschen mit. Ein bisschen Trost ist doch da für diese Menschen. Daniel kommt jetzt in einer ganz anderen Welt an. In dieser Welt, in der er jetzt ankommt, die ist für ihn fremd, für uns aber nicht. Er könnte genauso gut in unsere Zeit gekommen sein. In Babylon ist das herrschende Weltbild genau wie bei uns. Alles ist relativ. Das heißt, es gibt ganz viele Wahrheiten. Und man sieht das auch für Nebukadnezar, ist das klar. Also alles ist relativ. Alle Götter sind gleich. Es gibt da keine Unterschiede. Jeder kann glauben, was er will. Es gibt keine absolute Wahrheit. Und deshalb nimmt er den einzig wahren Gott, sein Gold, und macht das in den Tempel von irgendeinem anderen Gott. Von seinem Gott, wahrscheinlich Marduk. Aber er hatte ganz viele Götter. Er stellt alle Götter auf eine Ebene und sagt, ist alles gleich. So macht das Nebukadnezar, wenn er Gottes Gold in den Tempel von seinem eigenen Stadtgott in Babylon stellt. Die Frage ist dann vielleicht auch, hat dieser Marduk jetzt Gott besiegt? Gott ist ja wie so ein Entführter im falschen Tempel, wenn er wirklich mitgekommen ist in diesem Gold. Und das ist so ein bisschen die Frage von der Geschichte Daniels. Hat Gott verloren? Oder wer hat eigentlich die Hosen an in der Menschheitsgeschichte? Ich lese mal weiter, Vers 3 bis 7. Wir sehen jetzt Daniels Leben in Babylon. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die vom königlichen Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig waren, im Palast des Königs zu dienen, damit man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterweise. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank. Und er ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich auch von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaja. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Und zwar nannte er Daniel Belsasar, Hanania Shadrach, Misael Meshach und Asaja Abednego. Also diese 4 Jungs sind jetzt in einer ganz anderen Welt. Denkt dran, Daniel müsste ungefähr 14 Jahre alt sein. Und die Frage ist jetzt für ihn als jungen Mann, ich vermute, ist unglaublich gut erzogen von sehr frommen Eltern. Das werden wir gleich sehen, was für ein Leben er lebt, obwohl er in einer ganz anderen Umwelt ist. Er ist unglaublich gut erzogen und die Frage ist jetzt für ihn, was passiert in Babylon? Für Daniel müsste klar sein, wie Gott gesagt hat, ich bin heilig und so sollt auch ihr heilig sein. Oder wie Jesus zu uns gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt. Also die Frage ist in unserer Geschichte, wird Daniel einknicken und ein Babylonier werden? Das ist nämlich das eine Ziel von Nebukadnezar. Er nimmt die Besten, sie sind hochbegabte junge Männer, sehr schön und reich, also sie sind Prinzen. Der Traummann, den vielleicht jede Frau sucht in der Gemeinde. Und die nimmt Nebukadnezar extra für sich. Wenn er diese jungen Männer zu Babyloniern machen kann, dann kann er ganz Israel zu Babyloniern machen. Wenn er die Leiter des Volkes für sich gewinnt und indoktrinieren kann, dann kann er auch über alle anderen herrschen. Das ist seine Methode. Und Daniel wird jetzt absolut abhängig gemacht von Nebukadnezar. Nebukadnezar selbst ist jetzt sein Ernährer. Er ist es, der ihm von seinem eigenen Tisch Essen geben wird. Das heißt, er ist für Daniel praktisch der einzige Halt, wie eine Art Gott. Nicht seine Eltern ernähren ihn jetzt, sondern dieser fremde, unreine König. Und Daniel lernt. Er macht eine Art Bachelor in Babylon. 3 Jahre lang wird er jetzt umerzogen, ist das Ziel. Er lernt die babylonische Kultur sozusagen. Er lernt die Sprache und Literatur. Er lernt vielleicht Mathematik, Politik, also wie soll er herrschen, die Geschichte der Babylonier, die Geografie. Er muss sich genau auskennen. Alles, was ein König irgendwie bei einem Berater für Hintergrundwissen haben möchte, das muss Daniel lernen. Und das Ziel ist, dass er vergisst, dass er wirklich in Wirklichkeit ein Jude ist. Und scheinbar sind diese 4 Jungs, Daniel mit inbegriffen, die einzigen, bei denen diese Indoktrinierung nicht funktioniert. Die Namen zeigen uns, wie ernst es ist. Daniels Name bedeutet also ursprünglich Daniel, Gott ist gleich der Richter. Das ist ein frommer Name. Seine Eltern haben sich dabei etwas gedacht, als sie ihm diesen Namen gegeben haben. Jedes Mal, wenn er von seinen Eltern den Namen Daniel hört, dann hört er, Gott ist der Richter. Es ist gut für ihn, diesen Namen zu haben. Sein neuer Name, Belsasar, heißt, O Frau Bels, beschütze den König. Frau Bels ist dann eine Göttin, Bel ist einer der Götter. Jedes Mal, wenn er jetzt in Babylon mit Namen genannt wird, hört er ein götzendienerisches Gebet. O Frau Bels, heißt er jetzt, schütze den König. Wir haben keine Zeit für die anderen, aber ich nehme noch einen der anderen Namen, und zwar, damit ihr seht, wie krass das eigentlich ist, was hinter diesen Umbenennungen steckt. Einer der vier heißt Asaja, das heißt, der Herr ist gleich der Helfer. Der Herr ist mein Helfer. Er heißt jetzt Abednego, Knecht von Nego. Immer wenn er gerufen wird, weiß er, wer er ist. Der Knecht von Nego, einem Gott. Und zwar dem Gott der Schule und des Unterrichts und der Weisheit. Das muss furchtbar sein, wenn er im Unterricht sitzt und sich meldet und drangenommen wird, Knecht des Nego. Ja, die Antwort ist so und so. Also das ist, was diesen armen Jungs geschieht. Sie werden langsam, aber sicher, 3 Jahre lang sollen sie umerzogen werden, genau wie wir. Sie leben in der Fremde, sie leben in einer Kultur, die ein Interesse hat, dass sie umgeformt werden in das Ebenbild dieser Kultur. Daniel soll ein Babylonier werden. Und in uns, in unserem Leben heißt das, wir sollen weltlich werden. Wir sollen werden wie die Welt um uns herum. Aber was passiert mit Daniel? Wir wissen, Jesus will, dass wir als Licht leuchten. Und ich glaube, Gott möchte uns in dieser Geschichte zeigen, was er kann und wie er das machen kann. Vers 8. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich von dem obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Das ist ein starkes Wort. Er nahm sich in seinem Herzen vor. Er ist mit vollem Ernst dabei. Das ist nicht irgendwie kurzer Entschluss oder sowas, sondern er ist in Babylon, sieht, erkennt, mit 14 wohlgemerkt, diese Weltanschauung, die ihn und seinen Glauben bedroht. Und er sagt, nein, ich will mich nicht anpassen. Ich will ein Zeichen setzen, auch für mich selbst, das mir zeigt und auch der Welt zeigt, ich bin kein Babylonier. Ich bin ein Kind Gottes. Als Daniel nach Babylon gekommen ist, ist er vermutlich durch so ein großes Tor gegangen, das Ishtar-Tor, das ist auch wieder so eine Göttin, da ist alles voller Bilder von babylonischen Gottmonstern, die andere besiegen. Er hat den großen Tempel gesehen, in den die Geräte Gottes hineingestellt wurden. Er hat die Belagerung von Jerusalem wahrscheinlich noch im Hinterkopf. Das heißt, er hat viel erlebt. Er ist selber durch... Also ich vermute, erstmal entsetzt, er muss eine neue Sprache lernen, eine neue Schrift, alles Mögliche. Er kann das gute Essen riechen, das ihm gleich gebracht wird. Und er sagt, nein, ich bin ein Kind Gottes. Er ergreift die Initiative. Er sagt, ich muss etwas tun, um mich hier abzusondern. Und das Spannende ist, es wäre ja nur eine kleine Sünde gewesen. Wir wissen nicht genau, was das Problem ist an dem Fleisch. Ist das, weil es Schweinefleisch war? Unwahrscheinlich. Ist das vielleicht, weil das Fleisch irgendwie den Göttern geopfert wurde? Das kann schon sein. Wein wird aber normalerweise nicht geopfert, sondern einfach nur so getrunken. Und die Alternative, was auch immer er sonst zu essen bekommt, wird vermutlich genauso den Göttern geweiht sein. Also es ist nicht, weil er irgendwie sagt, oh, hier steht aber, das darf man nicht, sondern es steckt noch mehr dahinter. Er möchte Nebukadnezar zeigen, du bist nicht mein Gott. Du bist nicht der, der mich ernährt, sondern es gibt einen Gott im Himmel, der mich ernährt und am Leben erhält. Und das zeigt er, indem er sehr weise, wie ich finde, höflich darum bittet. Also wie kann ich Licht der Welt sein mit Verstand? Ihr werdet gleich sehen, dass Daniel nicht jede Schlacht kämpft, die er kämpfen könnte. Aber was er macht ist, er wehrt am Anfang. Es ist viel leichter, wenn man Nein sagt, wenn man direkt Nein sagt. Es ist unglaublich schwer, wenn man schon mal Ja gesagt hat, nochmal Nein zu sagen. Allein für Daniel ist das wichtig. Er wird nach dieser kleinen, verhältnismäßig kleinen Herausforderung, wo er erfolgreich Nein gesagt hat, immer in größere Versuchungen hineingebracht werden. Und weil er beim Kleinen treu gewesen ist, wird ihm das beim Größeren auch nicht unmöglich fallen. Stuart Olliott, ein englischer Prediger, sagt, Menschen, die in schwerwiegende Sünden fallen, tun dies nur, weil sie gelernt haben, kleinere Sünden zu tolerieren. Und das macht Daniel anders. Schon bei dieser Kleinigkeit sagt er, nein, das geht nicht. Daniel lebt eigentlich das aus, was in Römer 12, Vers 2 steht für uns. Und also wenn ich sage für uns, soll das nicht heißen, dass Daniel nicht dieselbe Bibel hatte wie wir. Das Alte Testament ist ja auch für uns. Aber Paulus in Römer 12, Vers 2 formuliert das ganz bewusst ins Gemeindeleben hinein. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Daniel ist 14 Jahre alt. Er ist so alt wie Leute, die bei uns in der Schule vor der Frage stehen, werde ich mich auch besaufen oder sage ich nein? Werde ich mit meiner Freundin schlafen oder sage ich nein? Werde ich meine Eltern vor aller Welt schlecht behandeln und schlecht über sie reden und ihnen ungehorsam sein? Werde ich mein Leben verschwenden mit sozialen Medien und so weiter? Also das ist die Lage, in der Daniel ist. Es ist dieselbe Lage wie wir. Vor allem du, wenn du ganz jung bist, diese Geschichte handelt von dir und ist für dich. Bei Daniel ist aber auch wirklich weise, dass er eben nicht sagt, ich mache gar nichts mit. Ich gehe in ein Kloster und schütze mich vor der Welt und ihren ganzen Verunreinigungen. Er hat sich eine wesentliche Sache rausgegriffen. Er hat aber nicht die Zauberer und Wahrsager, die mit in der Klasse sind, gesteinigt, wie es im Gesetz des Mose steht. Er hat nicht jede Schlacht geschlagen, sondern war auch strategisch und taktvoll. Also er hat Ja gesagt zur babylonischen Ausbildung. Das heißt, er hat nicht gesagt, nein, ich kann nicht studieren, das ist weltlich, sondern er hat babylonisch gelernt. Er hat diese ganzen Texte gelesen. Er wusste alles über die ganze Kultur, in der er leben musste. Ich lese weiter. Vers 9. Wie reagiert Gott auf das, was in Daniels Herzen vor sich geht? Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor den obersten Kämmerer. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel, ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Also typisch Mann, dieser Aufseher, er denkt, ohne Fleisch geht es nicht. Aber Daniel hat andere Ideen. Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirke. Da antwortete Daniel dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaja gesetzt hatte. Versuch es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Daniel ist immer noch taktvoll. Er ist nicht wie ein christlicher Religionslehrer, der sagt, ich mache nur das Evangelium jede Stunde und dann gefeuert wird dafür, sondern er macht eine Art Kompromiss. Er ist nicht in dem Sinne kompromissbereit, dass er sich jetzt völlig an die Welt anpasst, aber er ist einfach taktvoll und schlägt etwas vor, wo der andere auch mitgehen kann. Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs essen. Und nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Und nach den 10 Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre feinen Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen dauerhaft Gemüse. Also Gott wirkt, und das absolut Spannende ist, wenn man kurz jetzt Nebukadnezar und Daniel vergleicht. Am Anfang heißt es, Gott gibt Nebukadnezar diesen König und das Gold. Was gibt er Daniel? Gnade und Barmherzigkeit. Gnade ist mehr als genug, um Daniel Gelingen zu schenken, wenn er als Licht in der Welt leben will. Das heißt, bevor du innerlich irgendwie Druck aufbaust, ich muss das Licht der Welt sein, Gnade ist, was Gott hier verspricht und bewirkt. Sogar bei anderen. Also Gott bewirkt, dass das Herz des Aufsehers und ich vermute auch anderer Menschen pro Daniel wird. Sie sehen sein Zeugnis und sie sehen seine Gottesfurcht und mögen ihn dafür. Das kann Gott bewirken als Reaktion auf Daniels Herz. Vers 17. Und Gott gab diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Nur so nebenbei, das ist etwas für Schüler. Darf man für seine Klausuren und für seine Arbeiten und Vokabeltests beten? Natürlich, weil Gott das Ziel hat, dass du ein Licht bist in der Welt. Und wenn du als Christ in der Schule sagen kannst, ich habe eine 1 und ich habe dafür gebetet, dann ist das besser, als wenn du eine 4 schreibst und gar nicht gebetet hast. Aber auch wenn du eine 4 schreibst, obwohl du gebetet hast, kannst du ein Licht sein, wenn du sagst, ich glaube trotzdem an Gott, obwohl er und ich diese 4 irgendwie zusammen hinbekommen haben. Also Daniel kriegt etwas sehr Brauchbares in dieser Welt, ne? Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er außerdem verständig in allen Gesichten und Träumen. Daniel ist jetzt höchst wertvoll, das ist nämlich sehr wichtig für Nebukadnezar und für die Babylonier, die lieben das, wenn man Träume auslegen kann und irgendwie so wirkt, als wäre man ein Zauberer oder sowas. Vers 18, nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Das ist jetzt wie Daniels Examen. Da redete der König mit ihnen. Aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaja gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Und Daniel blieb bis zum 1. Jahr des Königs Kyros im Exil, könnte man dann noch ergänzen. Also Vers 17, Gott gibt Weisheit. Das ist ganz ähnlich wie in Jakobus 1, Vers 5, da sollen wir Gott um Weisheit bitten. Das Schöne an Weisheit ist, sie ist wirklich sehr allgemein. Das ist die Fähigkeit, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und ein Leben zu führen, das Gott verherrlicht. Wenn ihr über diese Geschichte nachdenkt, stellt euch nochmal die Ziele der Leute vor. Nebukadnezars Ziel ist die Beeinflussung von Daniel und ganz vielen anderen, die wie Daniel sind. Sie sollen geprägt werden und verweltlicht werden und so werden wie die Babylonier. Sie sollen für Nebukadnezar seine Ziele und seine gottlose Politik vorantreiben. Daniels Ziel ist einfach nur, fromm zu bleiben und Gott zu dienen und ihm sein Herz zu geben und ihn aus ganzem Herzen zu lieben. Aber was ist Gottes Ziel bei dieser ganzen Sache? Gott nimmt das eigentlich böse Ziel von Nebukadnezar und das gute Ziel von Daniel und in einer Ironie der Geschichte macht er Daniel durch seine Treue zur Nummer 1 in Babylon. Der beeinflusst werden sollte, ist jetzt der große Beeinflusser im Staat von Nebukadnezar. Gott gebraucht das, was Daniel auf dem Herzen hat, nämlich ihm treu zu sein, das Licht, das er sein will, gebraucht Gott, um sein eigenes Reich auszubreiten. Stellt euch vor, ein richtiger, frommer, gottesfürchtiger Christ wäre die Nummer 2 in Deutschland. Und wenn die Nummer 2 in der Bundesregierung so ist wie alle anderen Nummer 2s, die ich bisher erlebt habe, ob das in Gemeinde, in der Schule ist, es ist ja nie der Rektor der Schule, der wirklich kompetent ist und der wirklich arbeitet, sondern seine rechte Hand. Und ich gehe stark davon aus, dass das bei Daniel auch so ist, dass Nebukadnezar die ganze Zeit isst und trinkt und feiert und Daniel arbeitet. Und ich vermute sogar, dass Nebukadnezar nicht alles weiß, was Daniel macht und dass Daniel durch seine Position viel Freiheit hat, Gottes Programm auszubreiten. Also in keinster Weise wurde Gott besiegt, sondern er besiegt Nebukadnezar ganz ironisch sogar und gebraucht Daniel als Licht in der Welt. Der letzte Vers erinnert uns, ja, okay, Daniel wurde befördert, Daniel wurde stark gebraucht von Gott, aber Daniel bleibt bis zum ersten Jahr des Königs Kyros, das soll heißen, für immer. Daniel wird, soweit wir wissen, nie wieder Jerusalem betreten. Er wird in Babylon bleiben oder in Babylon und Umgebung, und zwar die gesamten 70 Jahre des Exils. Er ist später in der Geschichte über 80 scheinbar immer noch da, immer noch im Exil. Genau wie du. Und wenn du in diesem Leben, auf dieser Erde, in diesem Land noch so lange lebst, du wirst genauso ein Fremder sein wie Daniel, wenn du wirklich ein Kind des Himmels bist. Wir sind nämlich genauso im Exil wie Daniel. Gott sieht das zumindest so. Siehst du es so? Also erlebst du dein Leben hier auf Erden als Exil. Für die Juden damals, die durften nach 70 Jahren wieder nach Hause, nach Babylon, nach Jerusalem. Aber sie haben dort schon gemerkt, irgendwie sind wir zwar körperlich hier in unserer eigentlichen Heimat, aber wir sind trotzdem wie Ausländer in unserer eigenen Welt und wie Fremdlinge. Und auch die Gemeinde nach der Auferstehung von Jesus hat immer wieder festgestellt, ja, Jesus ist gekommen, hat uns die Sündenvergebung bewirkt, herrscht für uns durch seinen Geist und trotzdem, wenn das alles ist, dann ist es auch nicht genug. Es fehlt noch ein richtiges Nachhausegehen und eine richtige Heimat. So sagt es zum Beispiel Petrus im 1. Petrusbrief, Vers 1. 1. Petrus 1, Vers 1. Da schreibt Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung, in Pontius, Galatien, und dann zählt er einige Orte auf. Also er leitet seinen Brief damit ein, dass wir als Kinder Gottes in dieser Welt Fremdlinge sind, wie Daniel in Babylon. Und Gott will und kann, dass du genauso krass lebst wie Daniel, der mit 14 Jahren schon so ein Licht war. Wenn ihr mal 1. Petrus 2 aufschlagt, da ist ganz Daniel zusammengefasst in zwei Versen. 2 Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Niemand stellt sein Licht unter einen Eimer, sondern lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, hat Jesus gesagt, damit die Leute eure guten Werke sehen und Gott im Himmel dafür preisen. 1. Petrus 2 zeigt uns das, dass es die Möglichkeit gibt, also wenn du eher geknickt bist und es ist auch gut, geknickt zu sein, und Gott wird das geknickte Rohr nicht abbrechen. Aber Daniel hatte trotzdem aus der Gnade Gottes heraus von Gott geschenkt, Licht zu sein in der Welt. Und niemand ist perfekt, auch Daniel nicht, aber er war trotzdem ein Licht. Und auch du kannst so ein Licht sein durch Gottes Gnade. Und das ist, wenn ich etwas hier lassen kann, wenn ich gehe, dann dieses Gebetsanliegen in deinem Herzen, dass du genau wie Daniel sagen kannst, ich nehme es mir im Herzen vor, mich nicht zu verunreinigen. Und dann schauen wir, was Gott aus diesem Gebet machen kann bei euch. Ein paar Fragen noch zum Abschluss, so zum Nachdenken. Welchen Anpassungsdruck erleben junge Christen besonders in unserer Kultur? Also wenn du älter bist, dann denk nach, weil du bist ihre einzige Hilfe. Daniel war gut erzogen. Bis er 14 war, hat ihm ständig jemand gesagt, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Glaube das, heilige das in deinem Herzen, halte dir das vor Augen. Wenn er in seine fromme Wohnung reingegangen ist, dann hat er auf den Türpfosten die Schrift gesehen. Und er hat in der Familie von seinem eigenen Vater immer wieder gehört, was er zu glauben hat. Und das, wenn du jetzt denkst, die Predigt ist für junge Leute, ja, aber du bist auch für die jungen Leute. Das heißt, denk jetzt nach, welchen Anpassungsdruck erleben junge Christen in unserer Welt und wie kannst du ihnen helfen? Wie kannst du sie ermutigen und ermahnen? Und wenn du selber so jung bist wie Daniel, oder auch ein bisschen älter, wenn du einfach hier zu den Älteren gehörst, dann sollten dir vielleicht ein paar Sachen einfallen. Mir fällt ein, Alkohol und Drogen, die Eltern nicht zu respektieren. Der Umgang miteinander ist ganz anders in der Welt. Es gibt einen Anpassungsdruck, so zu sein wie die anderen. Die Freizeitgestaltung ist vielleicht das Krasseste heute. Ich glaube, die größte Versuchung für diese Generation ist nicht, wie für frühere vielleicht Alkohol und Drogen oder sowas, sondern dass man nur noch bei virtuellen sozialen Medien und Spielen und Filmen ist, dass das Handy quasi zur neuen Bibel wird und der PC zum Gebetshaus für uns und dass wir unser Leben immer mehr damit verbringen, uns berieseln zu lassen, als ob das alles neutral wäre, was wir uns hier die ganze Zeit reinziehen. Ich meine nicht, du darfst nie wieder was gucken oder sowas. Und ich habe nicht gesagt, das ist alles böse. Und auch das, was Daniel gelesen hat, war nicht an sich böse. Aber er hat aufgepasst, was macht das mit mir? Wer bin ich denn, nachdem ich diese Serie zu Ende geguckt habe? Bin ich immer noch ein Kind Gottes oder hat es mich irgendwie bewegt? Was sind die Botschaften, die auf mich einprasseln? Und auch besonders ganz stark als Anpassungsdruck ist der gesamte Bereich Sexualität. Nicht nur für junge Leute, aber besonders für junge Leute. Und da, also Da ist meine Frage, welche Art von Druck ist das? Welche Art von Anpassungsdruck? Kein Jugendlicher hat irgendwie eine Pistole an dem Kopf. Was die von dir brauchen als älterer Mensch, ist nicht, dass du hingehst und das Leben rettest oder sowas. Es ist keine Gewalt als Anpassungsdruck. Die brauchen nicht dich irgendwie als Superheld oder sowas, sondern es ist ein ganz anderer Druck. Es ist ein unsichtbarer und geruchloser Druck. Es ist mehr eine Verführung als ein Zwang. Und da brauchen andere deine Fehler und, wenn Gott gnädig war, deine Erfolge im Leben. Dass du offen sagen kannst, ich habe den Weg gelebt, den du jetzt einschlägst, das hat sich nicht gelohnt. Oder dass du sagen kannst, ich habe bis zur Ehe gewartet und das war gut so und ich bereue es nicht. Oder in diese Richtung kannst du aus deinem Leben erzählen. Dein Leben ist für die anderen da in der Gemeinde. Es gibt keine Privatsphäre in der Gemeinschaft. Nicht wirklich, glaube ich. Dann will ich noch fragen, was, wenn wir uns vornehmen, uns nicht zu verunreinigen, was können wir dann von Gott erwarten, wenn ihr an Daniel denkt? Was können wir für Hilfe von Gott erwarten? Ich glaube, Daniel zeigt uns, wir kriegen entweder genug Kraft, um es auszuhalten, also was auch immer für Folgen es hat. Vielleicht ist eine Folge der sexuellen Reinheit Einsamkeit für viele Menschen. Ich glaube, Daniel zeigt uns in seinem restlichen Leben, wenn die Verfolgung ernster wird für ihn, dass Gott uns die Gnade gibt, alles Mögliche auszuhalten. Und ich weiß noch, wie es für mich so war, als ich noch Single war und nicht verheiratet. Da habe ich gedacht, boah, wenn das für immer so ist, dann ist das kein richtiges Leben, was ich hier lebe. Aber ich glaube wirklich, dass Gott, so wie er mir in dieser Single-Phase gezeigt hat, ich trage dich dadurch, kann er dir auch für dein ganzes Leben das zeigen. Oder manchmal, und ich betone manchmal, kann man von Gott erwarten, dass er die Situation verändert, die uns so einen Druck macht. Bei Daniel war das so. Gott hat dafür gesorgt, dass dieser Anpassungsdruck, iss das Fleisch, trinke den Wein, dass das wegfällt für Daniel. Und das, was wir immer erwarten können, also manchmal genug Kraft, manchmal eine veränderte Situation, aber was wir immer erwarten können von Gott, ist seine Gnade für uns. Gnade für Versagen, Gnade auch für einen Neuanfang jederzeit. Ich lese noch zum Abschluss wieder aus 1. Petrus, weil das ein Brief an die Leute im Exil ist. 1. Petrus 1, und ich lese 1, 13 bis 19. Darum, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das heißt, stärkt euch innerlich für einen geistigen und geistlichen Kampf. Es ist anstrengend, Christ zu sein. Auch vom Kopf her und von der Psyche her. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel sein. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen Wandel von den Vätern überliefert, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Sein Blut macht dich rein. Ich habe mich mit 18 bekehrt. Ich hatte mit 14 keine Chance, mich nicht zu verunreinigen. Und auch nach meiner Bekehrung hat mir keiner Daniel gezeigt und gesagt, du bist jung und du musst jetzt darauf achten, wie du lebst. Ich habe viele Fehler gemacht. Aber was mich tröstet, ist sowohl für meine Vergangenheit als auch für meine Gegenwart und für meine Zukunft steht hier, ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus. Sein Blut macht dich rein von allem Versagen und von aller Unreinheit. Ihr seid das Licht der Welt, hat er gesagt. Und zwar deshalb, nicht weil ihr besser seid, sondern weil er für euch perfekt war. Und diese Perfektion, die Gott sieht, wenn er dich sieht, das macht dich und das befähigt dich dazu, ein Licht zu sein. Ich will noch beten. Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein. Du nennst mich ganz dein. Jesus, wir danken dir für deine Gnade. Du rettest uns aus Gnade und du machst uns zum Licht der Welt aus Gnade. Und dafür danken wir dir. Amen.